Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Heute wieder mal eine Episode, in der so ein bisschen die Labordiagnostik auch eine Rolle spielt. Es geht um einen ganz speziellen Test und das ist eine Stelle im Darm, wo sonst gar nicht so viel hingeguckt wird. Korrekt?
Genau, und das ist das Faszinierende daran. Das ist ein Dünndarmtest, der heißt Chroma-Test. Den kenne ich auch erst seit einem halben Jahr etwa und untersuche auch jetzt häufiger damit. Das ist super spannend, weil wir ja eigentlich bisher, wenn wir eine Stuhluntersuchung machen, immer aus dem Dickdarm im Prinzip den Stuhl untersuchen, also was unten rauskommt tatsächlich. Während aber die Hauptverdauungsleistung und die viele Sachen eben im Dünndarm stattfinden. Und da kann man nicht richtig viel untersuchen. Was man macht, sind sogenannte SIBO-Tests, also Dünndarmüberwucherungstests. Die kann man machen. Das sind Atemtests. Da kann man gucken, ob jemand zu viel schwefelwasserstoffbildende Bakterien hat oder zu viel methanbildende Bakterien. Das kann man damit schon untersuchen, bringt einen dann auch in gewisser Weise weiter. Aber dieser Chroma-Test, der macht das im Prinzip auch, nur differenziert er nicht zwischen H2 und Methan, also nicht zwischen ganz genau, was die produzieren. Aber dafür gibt er viele andere Informationen. Darüber können wir jetzt gleich mal sprechen.
Warum wird sonst immer erst beim Dickdarm geschaut?
Weil das ist, was unten rauskommt. Du kannst halt nicht, du kannst halt nicht den Stuhl entnehmen aus dem Dünndarm und du kannst auch schlecht Untersuchungen durchführen im Dünndarm, außer du machst eine Magenspiegelung und guckst dann noch ein bisschen in den Dünndarm rein. Aber ansonsten ist das, oder vom Dickdarm kannst du vielleicht auch noch ein kleines Stückchen da reingucken, aber der Dünndarm ist ja extrem lang. Du kannst ihn nicht wirklich gut untersuchen. Da gibt es dann nur noch Röntgenuntersuchungen, spezielle Röntgenverfahren und so. Aber ja, Dünndarmuntersuchung ist nicht so einfach.
Okay, wann wird dann dieser Test eingesetzt?
Die normalen Ärzte, in Anführungszeichen, die kennen diesen Test wahrscheinlich kaum. Der ist relativ neu, den gibt es erst seit ein paar Jahren und ich habe ihn vor einem halben Jahr entdeckt. Das ist ein Bluttest. Da kannst du tatsächlich übers Blut die Metabolite, also die Produkte der Dünndarmflora, im Blut messen. Und das klingt sehr abgefahren. Am Anfang konnte ich das auch gar nicht glauben und ich war auch total skeptisch. Aber es hat sich eben gezeigt, dass da schon sinnvolle Sachen rauskommen, die einem dann auch wirklich weiterhelfen können. So, und wann macht man diesen Test? Eben, wenn man den Verdacht hat, dass im Dünndarm was nicht in Ordnung ist. Da kann man sich dann überlegen, ob man jetzt erstmal einen SIBO-Test macht, also zum Beispiel diese Testung auf H2-bildende Bakterien oder Methanbildner, oder ob man beides gleichzeitig macht. Auf jeden Fall zeigt dieser Test noch mehr an, außer ein Hinweis auf SIBO, also Dünndarmüberwucherung mit fremden Keimen. Der zeigt auch an, wenn da Pilze sind, und der zeigt auch, und das finde ich extrem und besonders spannend, eine Mangeldysbiose an. Das heißt, er zeigt auch an, wenn wir viel zu wenig Leitkeime haben. Leitkeime sind die Bifidobakterien, die Lactobacillen und die Eubakterien, die kennen meine Patienten, also einen Teil der Eubakterien kennen die, das sind die Butyratbildner, die sind auch wichtig für den Dünndarm. Also es gibt so ein paar Grundbakteriengruppierungen und wenn die zu wenig sind, dann funktioniert auch einiges nicht, ja. Und das ist, kannst du halt in einem normalen Stuhltest gar nicht rausfinden. Das finde ich sehr spannend.
Jetzt ist dieses Testergebnis, ich denke, Menschen, die schon mal bei dir in der Praxis waren, die kennen Ergebnisse von Laboren. Da sind dann verschiedene Sachen, mal zu wenig, mal zu viele Farben auch drin. Und wenn ich jetzt hier einfach so schaue, bei diesem Test sehe ich sehr viel Blau, sehr viel Rot. Ich sehe ein paar Balken. Ich sehe manchmal in Tabellen eine Null. Und was liest man denn da draus?
Ja, das ist echt kompliziert. Also man muss da auch eingearbeitet werden und am Anfang mit Supervision arbeiten, weil diese Befunde sind echt kompliziert. Blau ist eigentlich relativ einfach, ist zu wenig, rot ist zu viel. Das kann man schon mal ganz einfach sagen. Ansonsten, ja, kann ich es jetzt so rundum gar nicht besagen, weil es einfach wirklich ein bisschen komplexer ist. Also es gibt Metabolite beziehungsweise dann Bakterien, auf die man schließt oder auch Viren oder Pilze, da hast du eine Vermehrung, da denkst du dann, ui, das ist aber viel. Also zum Beispiel hat man das ganz gerne bei den Herpesviren, die sind bis 800 normal und dann hast du vielleicht 1000, dann denkst du, oh, die hat Herpesvirenprobleme und da zählt es aber erst, wenn die über 6000 sind oder so. Also das ist echt kompliziert, deshalb muss man diesen Befund unbedingt besprechen und das ist nicht ganz einfach, das ist wirklich komplex, aber in der Aussagefähigkeit ist der halt wirklich gut, weil der zum Beispiel auch aussagt, wie viel Grundbestandteile habe ich eigentlich, damit meine Darmflora sich wieder aufbauen kann. Das nennt man Plasmalogen. Also wie quasi, wenn ich Bakterien habe und die bestehen aus Membranen, wie viel Membran Grundsubstanz habe ich denn überhaupt zur Verfügung in meinem Organismus, um damit die Bakterien sich vermehren können und auch damit die eigenen Darmbakterien und alles sich wieder gut regenerieren kann. Das ist zum Beispiel eine Aussage, die man dann treffen kann, dass man sagen kann, oh, ihre Regenerationsfähigkeit ist sehr begrenzt, deshalb kann der Darm sich auch nicht gut erholen, dann muss man dafür zum Beispiel was geben.
Deswegen auch vielleicht der allgemeine Hinweis, es gibt ja so viele Tests, die man heute frei machen kann, einfach in einem Labor. Warnhinweis, es macht meistens ohne Therapeutin und Therapeut nicht wirklich Sinn, weil man muss es auch richtig interpretieren können und sich nicht vielleicht panisch machen lassen durch irgendwelche Werte. Warum ich diese Frage aber gerade gestellt habe, wenn dort Felder sind, wo eine Null steht, dann gehe ich mal davon aus, es sollte eigentlich was da sein, oder?
Nee, das ist nicht unbedingt so. Also zum Beispiel haben wir da einen großen Bereich, da sind in Blau Bakterien dargestellt, die können die Hörer natürlich jetzt nicht sehen, aber für dich zur Info, da sind diese blauen Bakterien, das sind böse Bakterien in Anführungszeichen. Und wenn die bei Null sind, ist das super. Also das ist auch nicht so direkt zu erkennen, was da jetzt gut ist und was nicht. Aber es gibt eben Bakterien, die sind bei Null und das ist dann einfach viel zu wenig. Ist sehr differenziert. Also Fusobakterien hier sind zum Beispiel mit Null angegeben bei dem Befund, die möchte man aber gar nicht erhöht haben. Die sollen ruhig niedrig sein.
So, wie funktioniert jetzt dieser Chromatest?
Ja, das ist eben verrückt. Also man nimmt sich selbst, man kann den Test mit nach Hause nehmen und kann sich dann selbst in den Finger stechen und das Blut auf auf ein Papier tun, wo zwei kleine Kreise sind. Oder man kann es in der Praxis machen lassen von uns. Also wir können es auch machen, dass wir das Blut abnehmen und auf diese Kreise tupfen. Dann trocknet das 2 Stunden und dann schickt man das ein. Und da werden eben die Metabolite der Bakterien im Dünndarm untersucht. Und das ist verrückt, weil es wird auch rückgeschlossen auf Bakterien, die auch im Dickdarm sind. So dass man sich fragt, wie kommt das? Und das kann ich jetzt tatsächlich nicht erklären, aber ich kann sagen, dass es funktioniert. Also ich habe gerade jetzt eine Patientin gehabt, bei der habe ich Dickdarmstuhl, quasi ganz normale Stuhlprobe gemacht und den Chromatest. Und da gibt es dann deutliche Unterschiede. Ja, da siehst du, im Stuhl aus dem Dickdarm kommen irgendwelche Bakterien ganz gehäuft vor und bei der Patientin sind die eben überhaupt gar nicht da. Ja, und das zeigt mir eben, dass diese Differenzierung auch stimmt, das funktioniert. Ganz genau kann ich es halt leider nicht erklären.
Wann würdest du denn sagen, ich nutze jetzt diesen Test in der Praxis?
Gute Frage. Wenn mir eine Patientin, diese zum Beispiel, von der ich jetzt gerade so gedanklich rede, diese Patientin hat seit 20 Jahren Probleme mit dem Bauch, mit dem Darm. Und sie hat schon ganz viele Stuhluntersuchungen gehabt, ganz viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten und es kam kein Mensch weiter und ich kam auch nicht wirklich weiter mit dem, was ich bisher gemacht habe. Und dann mache ich diesen Test und auf einmal zeigt sich ein ganz anderes Bild. Also ich habe den Test gemacht, weil ich gesagt habe, da müssen wir auch mal den Dünndarm angucken. Und dadurch, dass ich das jetzt kann, ist es natürlich toll. Und da hat sich herausgestellt, die hat eine ganz auffällige, komplett andere Besiedlung als im Dickdarm. Und es hilft uns weiter. Und sie hat auch gesagt bei dem Befundungsgespräch, ich sag schon immer, ich habe ein Dünndarmproblem. Wie auch immer sie darauf kam, aber intuitiv war das schon immer so. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, wie es weitergeht, wenn ich sie therapiere. Das kann ich natürlich noch nicht sagen. Aber in solchen Fällen würde ich den gerne weiterhin einsetzen. Also wenn man so merkt, man kommt mit dem üblichen Handwerkszeug nicht weiter. Oder wenn ich merke, durch meine Anamnese, also durch meine Befragung, wenn sich herausstellt, das hört sich sehr nach Dünndarm an. Also zum Beispiel spricht sehr für eine Dünndarmproblematik, wenn ich jetzt zum Beispiel was essen würde, was viel Faserstoffe enthält, irgendwelches Gemüse tatsächlich mit viel Faserstoffen und innerhalb von einer halben Stunde kriege ich einen Blähbauch. Da sagen die Frauen dann, meistens sind es Frauen, sagen dann häufig, ich fühle mich, als wäre ich schwanger. Und das in einer halben Stunde nach dem Essen. Das ist zum Beispiel so eine typische Indikation für so einen Dünndarmtest. Entweder der hier oder halt ein SIBO-Test. Das wäre dann, müsste man dann abhängig machen von der Patientengeschichte.
Ich finde das hochspannend, weil ich bin so, im Darm wird ja gerne nachgeschaut heute in der Schulmedizin. Mhm. Und ich stehe dem, gebe ich offen zu, darf ich an dieser Stelle bestimmt auch sehr kritisch gegenüber, weil ich glaube immer alles, wo man irgendwo reingeht und guckt, birgt auch Gefahren, die vielleicht der Prävention auch entgegenstehen. Und das ist doch eine schöne Methode, um einfach Dinge auf eine relativ einfache Weise festzustellen.
Absolut. Ich finde es auch deshalb so spannend. Und du kannst sogar Rückschlüsse ziehen von diesen Produkten auf die Gallenflüssigkeit. Du kannst Rückschlüsse ziehen darauf, wie viel Kohlenhydrate jemand isst. Also ob jemand auf dem Weg zum Diabetes gegebenenfalls ist. Ja, vielleicht noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Aber wenn jemand sehr viel Kohlenhydrate isst, dann hat er zum Beispiel sehr viel Ruminokokken. Das sind bestimmte Bakterien, die da auftreten. Man kann auch sehen, wie schlecht es dem Patienten geht an einer Bakterienart. Die zeigt quasi, oh je, dem geht's wirklich schlecht, ja, der Bauch ist wirklich nicht in Ordnung. Und dann kannst du auch Rückschlüsse ziehen, dass du sagen kannst, sehr wahrscheinlich hat dieser Patient ein Zahnproblem, irgendeinen toten Zahn oder sowas. Da gibt es auch die Möglichkeit, Rückschlüsse zu ziehen, weil du, wenn du einen toten Zahn hast, ja den Speichel schluckst und diese Information quasi mit in den Dünndarm schickst. Also da kann man das noch erkennen. Genau, also das ist super spannend und dann halt auch Pilzbelastung, ja, Aspergillus zum Beispiel. Oder auch Candida kann man, das ist sehr interessant. Candida albicans ist ja ein Pilz, den wir im Dickdarm suchen und von dem viele Leute sagen, man hat den, aber häufig findet man den gar nicht im Dickdarm, also im normalen Stuhl. Ich finde ganz selten Candida-Belastungen. Aber das kann auch damit zusammenhängen, dass der Candida, dieser Pilz, hinter Schleim versteckt ist. Und es kann auch sein, dass er im Dünndarm hinterm Schleim sitzt. Wenn du aber jetzt die Metabolite testest aus dem Blut, dann siehst du das. Das heißt also, wenn du direkt den Stuhl testest, kriegst du das vielleicht gar nicht, findest du es nicht, weil es hinter einer Schleim Barriere sitzt, aber über die Metabolite kannst du dann Candida nachweisen. Und wenn ich da kein Candida sehe, dann bin ich viel sicherer, dass da kein Candida im Körper ist, als wenn ich in der normalen Stuhlprobe keine Candida-Belastung finde.
Und jetzt muss ich noch mal auf dein Einstiegsstatement eingehen. Ich finde, wenn so ein Test da ist, dann müsste ich mich doch als Medizinerin, als Mediziner freuen, dass ich ein tolles Mittel habe, das wenig schädlich ist und begeistert es ausprobieren und testen. Und du sagst, du weißt gar nicht, ob das überhaupt viele Kollegen kennen.
Ja, die kennen das nicht, da bin ich mir ganz sicher. Naja, es ist so, in der Erfahrungsmedizin gibt es manchmal ganz tolle Erfindungen, die man richtig gut anwenden kann. Also wie zum Beispiel auch Bioresonanz oder solch oder auch die Homöopathie. Und es ist unglaublich schwer, richtig gute Studien zu machen, die das alles belegen, was man macht. Und da muss Geld fließen. Da brauchst du ein großes Institut, damit du das überhaupt machen kannst. Du brauchst eine riesige Stichprobe. Das ist für kleinere Unternehmen oder so gar nicht machbar. Ja. Und dann kommt noch dazu, letzten Endes, was wir immer wieder sehen, dass der größte Teil der Studien dann auch nicht wirklich aussagekräftig ist, weil viel Schindluder passiert, muss man ganz ehrlich sagen. Also, das ist wirklich sehr traurig. Aber leider bezieht sich die Schulmedizin immer auf diese Studien, die dann auch noch nicht mal gut gemacht sind. Also, wo du, wenn du genauer hinguckst, sagst, ey Leute, das könnt ihr doch nicht für bare Münze nehmen, was da drin steht. Ihr müsst doch mal euch das genauer angucken. Viele schließen ja schon zurück, das hatten wir im letzten Podcast, einfach nur von der Zusammenfassung auf die Studie. Und in der Zusammenfassung steht schon wieder was ganz anderes als in der Studie selbst. Also ich komme jetzt von Hölzchen auf Stöckchen. Ich merkte schon, ich möchte damit nur sagen, die Schulmedizin ist eine Bubble, eine große Bubble, die sich sehr an Studien und an Aussagen der Hersteller orientiert, die etabliert sind. Die Alternativen, wozu ich mich eher so zähle, die gucken halt anders. Und die setzen sich auch mal mit Innovationen auseinander, die vielleicht nicht in der Form bestätigt sind, wie wir das von der Schulmedizin kennen. Wenn sich das aber bei mir bewährt in der Praxis, dann mache ich das. Dann ist mir das egal, ob das offiziell anerkannt ist oder nicht. Mir geht es darum, dass ich gute Ergebnisse kriege, mit denen ich arbeiten kann.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.